Hallo und herzlich willkommen bei Vocal Spotlight, deinem Podcast für eine professionelle SängerInnenstimme. Ich bin Susanna Borek und ich begleite SängerInnen vom Studio auf die Bühne, damit sie einen charismatischen und starken Auftritt abliefern können. Und dazu bediene ich mich der modernen Stimmtechnik und dem Mentaltraining. Und das heutige Thema ist, ich habe jemanden an meiner Seite heute im Interview, nämlich Dr. Hubert Nohe. Und es ist ein super spannender Podcast-Teil heute, denn ihr habt jetzt jemanden, dem ihr zuhören dürft, der mich trainiert. Ja, das heißt die obere Instanz sozusagen. Ja, ich werde jetzt auch bald das Video hier abdrehen und abschalten, deshalb, weil es heute sehr, sehr stürmisch ist und wir auf keinen Fall wollen, dass hier die Verbindung irgendwie getrennt wird. Somit lehn dich zurück und hör zu, mach nichts anderes, denn du und ich, wir beide sind nicht multitaskingfähig. Wir können nicht irgendwas machen und zuhören gleichzeitig. Das heißt, schnapp dir einen Stift, mach dir Notizen. Wenn du Fragen hast, du kannst sie mir gerne auf Instagram stellen oder mir eine E-Mail schreiben unter mail@vocalcoachsusanna.net. Genau, du findest alle Informationen in den Shownotes und auch alle Links, die irgendwie erwähnt werden in diesem Podcast. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel, viel Freude. Hallo, lieber Hubert, ich möchte dich heute ganz, ganz herzlich bei Vocal Spotlight begrüßen. Und mit dir habe ich heute einen wahren Experten, wenn nicht den Experten in Österreich vor mir. Und das ehrt mich natürlich sehr. Und ich freue mich besonders auch darüber, dass wir aus deinem Erfahrungsschatz heute lernen dürfen. Hubert ist nicht nur Experte auf dem Gebiet der Stimmtechnik, er ist auch mein Mentor seit einigen Jahren schon. Und was ich mit ihm erarbeiten durfte, gleicht, ich muss es einfach sagen, mit nichts, was ich schon mit namentlichen bekannten Vocal Coaches aus aller Welt je gemacht habe. Und der Unterschied liegt wahrscheinlich darin, dass Hubert genau weiß, was er tut und warum er welche Übungen wählt. Aber Hubert, das weißt du nicht schon seit der Geburt einfach so, sondern du hast es jahrzehntelang deine Expertise aufgebaut und diese endet nicht, denn ich kenne dich als Lifelong Learner. Als HNO-Facharzt und Gesangspädagoge von vielen SängerInnen stehst du nun auch für die breite Masse bereit und beantwortest uns heute einige Fragen und das freut mich wirklich, wirklich sehr. Danke, dass du da bist.
Ich danke auch für die Einladung.
Hubert, möchtest du uns einleitend erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du ein solches Interesse für die Stimmtechnik entwickelt hast?
Ja, ich habe ja zunächst Gesang an der Grazer Musikhochschule studiert und bin dann aber HNO-Arzt geworden. Und während meiner Tätigkeit als Arzt in der HNO-Klinik in Graz kamen ehemalige Studienkollegen, die jetzt Sänger waren, zu mir, um mich um Hilfe zu bitten in diesem wirklich sehr schweren Beruf. Ich glaube, das muss man immer wieder betonen. Und die größte Motivation, wenn du danach fragst, war, dass jeder von uns unzufrieden war mit unserem damaligen Wissen und Können. Und der eine oder andere auch vor dem Verlust seiner Anstellung beispielsweise am Opernhaus in Graz war. Das waren die größten Motivationen. Dazu kam natürlich, dass man automatisch dann durch das Fach HNO-Medizin zwangsweise in diese Richtung gelenkt wird. Wie schaut das aus anatomisch und wie funktioniert das eigentlich? Das waren die Beweggründe.
Und du arbeitest ja auch im engen Kontakt mit einigen sehr bekannten Gesangspädagoginnen weltweit und das seit einigen Jahren schon zusammen, teilweise auch wirklich eng zusammen. Was sind so deine Beobachtungen in Bezug auf das Thema Gesangstechnik in der Popularmusik vor allem? Und wo hat sich etwas in eine, sagen wir mal, falsche Richtung entwickelt? Und was wünschst du dir? Ich weiß, das sind jetzt viele Fragen, aber ich hoffe, du merkst es dir, ansonsten wiederhole ich es nochmal. Und was wünschst du dir für die Gesangspädagoginnen von morgen? Also das Erste war, was deine Beobachtungen sind.
Jawohl. Also ich denke ganz ehrlich, dass global die Richtung letztlich stimmt. Dass es aber, und da hast du recht, Entschuldigung, dass es aber unnötige Umwege gibt, die oft mit einem gewissen Machtanspruch in unseren Institutionen, aber auch mit Selbstüberschätzung zu tun haben. Und nicht zuletzt gibt es auch einen großen Gap, einen Spalt auch zwischen der Wissenschaft der Singstimme auf der einen Seite und der Pädagogik, also dem Lehren, auf der anderen Seite. Denn wir wollen ja immer herausfinden, wie wir im Sänger Gefühle und Gewissheiten erwecken, aufbauen können, die im Einklang mit diesem möglicherweise neuen oder immer abgedateten Wissen sind. Ja, also Gedanken dazu kommen meistens erst später, sowohl im Singenden als auch im Lehrenden. Denn das ist ein Prozess, aus dem sich entwickelt, kann ich das, was ich weiß, wirklich übermitteln? Und habe ich dazu die Mittel, die Didaktik, die Worte? Denn die müssen oft andere sein als die, die in der Wissenschaft verwendet werden. Und deswegen sage ich, die Lehrenden, die müssen eigentlich offen sein, immer für neue Entwicklungen. Und auch wenn dieses Lernen oft sehr mühsam ist, so ist es doch unglaublich spannend. Noch ein Wort zu dem Unterrichten von persönlichen Erfahrungen und Eindrücken und Gefühlen, die wir selbst über unser Gesangsinstrument, so wie jeder andere, im Laufe der Zeit bekommen haben, die zu unterrichten. Das wissen wir alle, das funktioniert nur manchmal und bei weitem nicht so oft, wie wir es uns wünschen. Ja, Stichwort also falsche Wahrnehmung. Ja, darüber werden wir vielleicht noch später ein paar Worte sprechen.
Und wenn wir jetzt darüber sprechen, was sich vielleicht in eine falsche Richtung entwickelt hat, weil es ist ja doch so, dass ja es da in meiner Wahrnehmung einen großen Spalt auch gibt zwischen klassischer Stimmbildung und Popularstimmbildung. Siehst du das auch so oder findest du, ist es in beiden Fällen ähnlich?
Es ist in beiden, Entschuldigung, es ist in beiden Fällen ähnlich. Es ist in beiden Fällen das Problem, dass eigene Eindrücke und Gefühle, dass man den Versuch macht, die zu übertragen, ohne über die Dinge Bescheid zu wissen, die einen überhaupt erst in die Lage bringen, die Dinge richtig zu benennen und auch richtig zu unterrichten. Und da haben wir auf beiden Seiten sehr, sehr ähnliche Probleme. Die Unterschiede sind nicht so groß. Also ich würde nicht sagen, dass es in der klassischen Pädagogik grundsätzlich besser unterrichtet wird als in der modernen Pädagogik. Das würde ich nicht sagen.
Und in den letzten Jahren hat sich ja auf diesem Gebiet der Stimmtechnik und der Forschung ja wirklich wahnsinnig viel getan. Das weiß ich ja von dir auch grundsätzlich. Kannst du da einen Behind the Scenes für unsere ZuhörerInnen geben, also quasi einen Einblick und grob beschreiben, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind?
Ja, zunächst möchte ich nennen, das Problem der Registerübergänge. Wir haben ja immer dieses Problem empfunden, wie man im Übergangsbereich oder auch Passaggio genannt, wie man dort richtig unterrichten soll. Und eigenartigerweise wurde aus ja, jahrhundertelanger Erfahrung der Vokal A hergenommen, sozusagen als Modell, als Muster für die ganze Passaggio- oder Übergang, Registerbehandlung. Und also, um es genau zu sagen, wir meinen den Übergang von klassisch Brustregister zu Mittelregister oder in die gedeckte Tongebung oder moderner ausgedrückt, würden viele das bezeichnen mit Chest und Mix, also Bruststimme und Mix. Oder auch Chest Mix. Es gibt ja leider die verwirrendsten Ausdrücke, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Und für uns war eine revolutionäre neue Hilfestellung, dass wir erfahren konnten, vor allem durch die Arbeit von Ken Boseman, dass die Register Übergänge davon abhängen, um welchen Vokal es sich handelt. Das heißt also, was wir, um gut zu unterrichten, wissen müssen, ist jeweils die Frequenz oder die Tonhöhe der ersten Resonanz der sieben Kardinalvokale. Das ist ein Punkt, der eine wirkliche Revolution gebracht hat, vieles erleichtert hat. Dann natürlich die Einführung der absoluten Spektralfarben der Töne in die Stimmpädagogik. Das ist die Arbeit vor allem von Ian Howell. Und da ja die ersten Resonanzen ist gleich ersten Formanten alle zwischen C4 und G5 liegen, können die ersten Formanten klangmäßig nur verschiedene Abtönungen oder Abschattungen von U und O beitragen, was eine wirklich große Hilfe ist, auch für uns in der Pädagogik. Dann natürlich drittens die Widerstände im Vokaltrakt, die den Vokaltrakt von der Rolle des nur Ton zu filtern, ja, also befreien eigentlich und die den Vokaltrakt zu einem Miterzeuger des Klangs gemeinsam mit den Stimmbändern machen. Und dabei ist besonders die Rolle wieder der Zunge hervorzuheben. Also Grund genug, eine ganze Menge von Vorurteilen und Mystik in der Gesangspädagogik aufzudecken und zu verändern.
Ja, besonders die Zunge, da kann ich mich nochmal an meine Vergangenheit jetzt erinnern. Da hieß es ja dauernd, lass die Zunge einfach fallen, lass sie locker, entspann dich. Und das sind
Das
genau
hat,
die Sachen, die ich dann von dir anders
ja.
lernen durfte.
Da muss man natürlich immer gleich wieder sagen, dass falsche Dinge, jetzt in unserem Sinne falsche Dinge, auch immer wieder so einen richtigen Kern enthalten. Denn worum ging es denn in den meisten Fällen? In den meisten Fällen ging es darum, dass jemand die Zunge hinunterdrückt, um den Kehlkopf damit gleichzeitig unten zu halten und einen Raum hinten im Mund und im Mundrachen zu vergrößern, der dann, mehr Raum ist mehr Stimme, der dann eben für einen voluminöseren und reicheren Klang sorgen sollte. Demgegenüber, und das war auch mein zweiter Schritt erst in der Gesangspädagogik, war es ganz wichtig zu sagen, Die Zunge liegt so drin, wie sie natürlich drin liegt, wenn wir ruhen, ja, und dann ist sie nach oben gewölbt. Das ist richtig. Nur wenn sie dabei passiv sein soll und vollkommen entspannt, so ist das auch nicht wirklich richtig.
Ja, das ist auch mit ein Grund, warum ich dann an meine Grenzen gestoßen bin. Und auch das ja, hat auch unter anderem dazu geführt, dass ich mich selbst für das Thema Stimmtechnik zu interessieren begonnen habe. Und das führt mich jetzt auch zur nächsten Frage. Denn wenn man da jetzt eintaucht in das Thema und du sprichst ja jetzt schon sehr spezifisch über Formanten, über Register und so weiter, da ist man ja am Anfang relativ schnell auch überfordert, weil geht man dann zum Doblinger, also jetzt zum Beispiel in Wien, dann geht man zum Doblinger, holt sich ein paar Bücher über Stimme und Stimmübungen. Ja, und dann steht da mehr oder weniger dasselbe drinnen, was einem so der eigene Vocal Coach vorgesagt hat. Also bei mir war das so zumindest. Und dann finde ich ja doch tausende Bücher, die alle eine andere Meinung zu demselben Thema, teilweise sogar zu denselben Aussagen haben. Und das sind ja die PädagogInnen teilweise noch immer sehr konträr, ja, mit ihren Aussagen. Und wir werden ja später nochmal auf die größten Mythen in der Gesangspädagogik so eingehen. Aber meine Frage jetzt ist, wie kommt man überhaupt auf gute Literatur? Und ist es einmal gelesen, bereits verstanden, oder wie kann man so eine eigene Weiterbildung überhaupt einmal angehen?
Ja, ich nehme gleich die letzte Frage am Anfang und sage mal so ganz grob, vielleicht auch ein wenig flapsig, unter 12 Mal ist gar nichts, ja. Also wenn mir ein Tischler einmal zeigt, wie man einen Tisch macht, dann würde ich den nicht verwenden, den ich dann mache. Also es ist wirklich so, dass man auch das beste Buch sehr oft lesen muss. Deswegen sollte es auch schmal sein und nur drinstehen, was wir wirklich brauchen. Ja? Gute Englischkenntnisse sind derzeit noch angebracht. Ich empfehle vor allem die Bücher und Vorträge meines Freundes Ken Bozeman. Zwei Bücher eigentlich. Practical Vocal Acoustics und Kinesthetic Voice Pedagogy 2. Auch Carrie Oberts Vorträge sind hilfreich auf ihrer Homepage Get Vocal Now, besonders jetzt für die modernen Richtungen, also für die CCM-Begeisterten unter unseren Lehrern.
Und Ken Bozeman beschreibt ja auch das Bild der Wrong Kinesthesia, also einem Bild, welches wir von unserem Stimmorgan gespeichert haben,
Jawohl.
welches mit der Realität aber relativ wenig zu tun hat. Ja, zum Beispiel wäre das eben der Raum im Rachen, den du vorher schon erwähnt hast. Und viele denken, sie schaffen sich da einen Raum, indem sie die Zunge entspannen, den Kehlkopf eben noch somit nach unten drücken, wie wir es gerade vorhin auch von dir gehört haben. Und dann kommt dieser vermeintlich offenere Klang, zumindest denken wir das. Wie kann das sein, weil das frage ich mich dann doch, dass wir so ein schlechtes Gespür dafür haben, was ist und was wir denken, das ist?
Ja, es dreht sich hier um das Mapping, ja, um die Verortung der Position, in dem Fall jetzt unseres Vokaltrakts, vor allem unseres Rachens, ja, dessen Rückwand wir uns meistens zu weit hinten vorstellen. Das war bei mir ganz gleich. Und das war auch noch vom Gefühl her gleich, wie ich schon wusste, also wie ich schon HNO-Arzt war. Das heißt, wir können durch nur intellektuelles Wissen zunächst einmal noch gar nicht alles zum Richtigen wandeln, sonst wären Gesangswissenschaftler die besten Sänger. Das Gegenteil ist der Fall. Und in Wirklichkeit liegt die Rückwand unseres Rachens vor unseren Ohren. Damit liegt der gesamte Resonanztrakt des Sängers im vorderen Bereich von beiden, vom Kopf und vom Hals, jeweils im vorderen Bereich. Das immer und immer wieder Empfinden zu lernen und sich vorstellen zu lernen, ist eine der wichtigsten Übungen, um überhaupt sich stimmlich zu verbessern. Dazu kommt eben, wie du gesagt hast, die irrige Meinung, dass viel Raum auch viel Stimme bedeutet. Meistens wird ein extrem gegähnter Vokal A als Beispiel für eine offene Kehle verstanden. Klang lebt jedoch von Widerständen, nicht nur in der Glottis, also bei den Stimmbändern oder beim Blasinstrument, beim Mundstück, sondern auch im Resonanzkörper. Ja, dort brauche ich auch Engstellen und Widerstände, um einen entsprechend modulierten Klang, wie ich ihn mir wünsche, zu erzeugen. Beim Sänger sind das im Vokaltrakt der Kehlkopfausgang, die Mundöffnung und bei weitem als allerwichtigstes der Zungenrücken. Ja? Also die berühmte Engerstellung des Kehlkopfausgangs, damit wir ein Verhältnis, ein Raumverhältnis haben, wie es ideal ist, ideal für den sogenannten Sängerformanten, für dieses kräftige Metall in der Stimme, ja, auch für die Engerstellung des Kehlkopfausgangs ist mehr oder weniger zentral der Zungenrücken verantwortlich.
Ich kann mich ja auch erinnern, noch bevor wir eben diese ganzen Sachen angegangen sind, eigentlich noch relativ am Anfang unserer Zusammenarbeit, hast du sehr, sehr stark mit mir an der Flow Phonation gearbeitet. Kannst du uns da vielleicht in einfachen Worten erklären, was das bedeutet und warum du es als wichtig erachtest?
Sehr gerne. Und wenn es heißt mit einfachen Worten, dann geht es hier um die Pädagogik. Denn Flow Phonation ist erstmal ein wissenschaftlicher Begriff. Er steht für eine sehr ökonomische Klangproduktion, also viel Klang für relativ moderaten Druck, ja, Atemdruck. Atemdruck und Flow sollen in einer optimalen Balance sein, mathematisch sozusagen gleich hoch, sodass Druck durch Flow wäre praktisch 1, ja? Sodass nichts hervorragt von beiden. Das wäre ideale Sängerbalance. Ich begann damit vor vielen Jahren zu experimentieren beim Studium von Sundbergs Buch, das bekannte Die Wissenschaft von der Singstimme, was einige gelesen haben, aber es hat keine Stimme wirklich verbessert. Nur Verständnis, gerade für Flow Phonation, wurde bei mir erweckt. Dabei fand ich heraus, dass der einfachste Weg zu Flow Phonation zu finden ist, wenn man von der behauchten Phonation ausgeht. Das ist ebenso spannend wie logisch. Das müsste man natürlich anhand von Bildern zeigen, aber das ist jetzt der pädagogische Ansatz. Wir beginnen mit der behauchten Stimme, ja, und dabei lässt sich auch gut kontrollieren, ob die Kehle offen bleibt, ja, denn die behauchte Stimme ist zunächst einmal eine warme, eine weiche, eine relativ leise Stimme. Und immer wenn beim Tonwechsel, beim behauchten Singen eine sogenannte Auditory Roughness, das wäre also ein metallischer Einsatz in der Stimme auftaucht, dann habe ich den Beweis, dass hier bei dieser Übung die Kehle nicht offen geblieben ist und man kann damit wirklich lernen, die Kehle offen zu halten. Und genau wenn die Stimmlippen nach dem behauchten Singen ja, nur gerade geschlossen sind, dann bin ich wirklich schon im Herzen der Flow Phonation. Eine spannende Sache, aber wie gesagt, das Problem war immer, wie mache ich aus der wissenschaftlichen Gewissheit etwas, womit ein Lehrer und auch der Student etwas anfangen können.
Ja, und was ich auch so spannend gefunden habe, gerade bei Flow Phonation, also wie ich damit gearbeitet habe, aber auch mit SchülerInnen, ist, kann ich das halten, wenn ich wirklich einen Slide von tief nach hoch oder von oben nach unten, weil da fällt ja dann doch auf, was man dann vielleicht unterbewusst eben nicht gut steuert, ja, also dass man zum Beispiel zu viel Druck aufbaut, wenn man hochgeht oder loslässt sozusagen und die Stimme und nicht mehr stützt,
Oder
wenn
vor
man eben
allem,
nach unten geht, ne?
oder darf ich kurz unterbrechen, der Hals einfach zugeht und man dieses K hört, ja,
Genau.
dieses, und auch fühlt im Hals dieses Rippling, wie es halt heißt im Englischen, oder das Greifen, wenn der Hals plötzlich greift und ich kann bei einer behauchten Phonation den Hals nicht mehr offen halten. Wenn ich es da aber gelernt habe, dann kann ich es beim lauter Singen auch die Kehle offen halten. Ein ganz spannender und sehr, sehr wirkungsvoller Ansatz.
Und ich kann mich auch erinnern, wie wir mal gearbeitet haben und meine Stimme komplett weg war, haben wir es mit diesen Flow-Phonation-Übungen, mit diesen Slide-behauchten Singen ja dann tatsächlich wieder herstellen können, innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde oder so, war
Ja,
die Stimme wieder da.
gegen die Wahrscheinlichkeit, denn jeder hat im Hinterkopf bei behauchtem Singen irgend so etwas wie Heiserkeit. Und das Ganze hat nichts damit zu tun. Das ist nur kein kompletter Stimmlippenschluss bei offener Kehle, aber ein freiwilliger, inkompletter Stimmlippenschluss und nicht aufgrund von Schwellungen von den Stimmlippen bei einer Erkältung oder so, nicht?
Genau, da wären wir ja wieder bei den Mythen, die wir uns selbst
So
erzählen.
ist ein Mythos.
Genau. Ja, und eben diese Flow Phonation basiert ja vorwiegend, das ist ja wirklich so ein laryngeales Ding, ne? Also wir schließen die Stimmbänder eben leicht oder es ist nur die Mukoseschwingung, je nachdem. Und als, ich will nicht sagen Gegenpart, sondern eher so der ergänzende Part dazu ist diese Resonanzarbeit, von der du vorher schon gesprochen hast.
Ja.
Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, so ganz grob mit Wörtern, die auch SängerInnen jetzt auch verstehen. Was ermöglicht uns diese Resonanzarbeit? Denn Tatsache ist ja, dass die allermeisten einfach irgendwelche Übungen machen und sich de und denken, sie wärmen sich dabei auf, indem sie Mama Ma und Mo 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 und zweimal rauf und runter singen und das war's dann. Aber so leicht ist es ja dann wirklich nicht. Das heißt, wir haben hier das laryngeale, den laryngealen Part und den Resonanzpart. Also was ermöglicht uns der jetzt total plakativ?
Ja, die Resonanzarbeit ermöglicht uns mehr erwünschten Klang, ja, vor allem auch in den hohen Frequenzen, in den hohen Obertönen, bei gleichzeitig optimalem Schutz der Stimmlippen, die ja kostbar sind und nicht über die Maßen robust sind, wenn wir das mit anderen Körpermuskeln vergleichen wollen. Und ich sage das immer gerne in einfachen Worten: Du sollst deine Stimmlippen deinem Atemdruck nicht alleine aussetzen, also sie nicht allein im Wind lassen oder im Sturm stehen lassen, als einzigen Widerstand. Das würde die Stimmlippen über die Zeit sehr überfordern. Und da kam es dazu, dass viele auch empfohlen von Wissenschaftlern wie Ingo Tietze, dass viele mit Widerständen außerhalb des Munds arbeiten, mit Strohhalmen und so weiter. Aber wenn ich den Strohhalm wegtue, dann habe ich wieder das gleiche Problem. Also diese Hilfsmittel sind nicht notwendig. Wir haben eigene Widerstände im Vokaltrakt. Also die jetzt schon angesprochenen Engstellen, die erstens und vor allem durch den Zungenrücken, durch die Zunge bereitet werden, dann durch den Ausgang des Kehlkopfes und dann auch durch das Ausmaß und die Art der Mundöffnung. Und die trainieren wir lieber gleich. Zweifellos spielt die Zunge hier die allergrößte Rolle, weil hier auch die Vokale selbst eingestellt werden und erzeugt werden. In erster Linie durch den Abstand der Engstelle von den Stimmlippen einerseits und von den Lippen des Munds andererseits. Und das ermöglicht wieder auch nicht nur eine kräftige Stimmgebung in den hohen Resonanzen, also wir können einen sehr tragfähigen Ton einstellen und erzeugen, der natürlich, weil es sich um hohe Frequenzen handelt, sehr gut auch über begleitende Musik und Instrumente drüber geht, wie wir das ja kennen. Also so ein bisschen ein Edelmetall möchte ich das nennen in der Stimme. Und da gibt es dann eine ganze Reihe von Arbeiten und Übungen, die wir mit der Zunge machen können und damit gut Phonation, also die Stimmkreation im Kehlkopf von der Artikulation, vom Artikulieren der Vokale und Konsonanten unabhängig machen können.
Und wenn du das so von Engstellen sprichst, da fragen sich jetzt vielleicht doch manche, ist das dann dieser Twang, den wir hier erarbeiten? Kannst du da vielleicht nochmal sagen, Belting, Twang, hat das mit Resonanzarbeit zu tun? Und wenn ja, kannst du da ein paar Worte darüber verlieren?
Ja, auf jeden Fall, denn der Twang ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Hier liegt der wirkungsvolle Widerstand zwischen dem oberen mittleren Rachen, den wir dabei leicht verengen zu lernen, ohne unten den unteren Teil der Rache eben jetzt wesentlich zu verengen. Das kann man üben. Und dieser Widerstand vom oberen Rachen gegen den Zungenrücken, der ist dasjenige, was etwas erzeugt, das wir als Twang richtig lautmalerisch bezeichnen. Ja? Also man hört ein in dem Wort und ein NG, Twang. Ja? Es ist also hier in dem Bereich, wo wir auch das NG empfinden. Und die Zunge ungefähr dort, wo wir sie bei einem Twang, lokalisieren würden. Und dabei werden sehr hohe Resonanzen verstärkt. Also hier im modernen CCM-Gesangsbereich ist das noch eine Verstärkung noch höherer Anteile als beim Sängerformanden, also geht nicht um 3000 Hertz, sondern um wesentlich höhere verstärkte Resonanzen noch. Bei Belting haben wir einen teilweise offeneren Klang, den wir absichtlich erreichen wollen, über den Turnover hinaus. Wir haben schon über den Turnover, also über das Passaggio hinaus, wo sonst, wenn wir nicht absichtlich belten wollen, ja, wo sonst ein geschlossenes Timbre, ein geschlossenerer Klang vorhanden wäre. Und ganz entscheidend hier ist natürlich, dass gerade Belter mit einer offeneren Klanggebung, über den Turnover hinaus sind sehr wohl angewiesen auf den Widerstand, den der Zungenrücken gegenüber dem Gaumen bewirkt, zum Schutz der Stimmlippen.
Eben, weil da drücken ja viele an, weil sie wollen ja, dass es sich so anhört, wie Bruststimme oben zu singen, ne?
Ja, also man kann als Maß nehmen, wenn man es mal verstanden hat, ich drücke nicht mehr an als Zunge gegen Gaumen widersteht, obwohl natürlich die Stimmlippen auch einen guten Widerstand bilden, aber sie sollen nicht den einzigen Widerstand bilden, weil das wäre eine sehr kostbare Sache und die Zunge und der Gaumen, die halten viel mehr aus als die Stimmlippen.
Ja, wahrscheinlich. Das stimmt. Ja, gut, wir kommen langsam aber doch zum Ende, was nicht bedeutet, dass ich nicht noch eine Milliarde Fragen hätte, die ich noch gerne stellen möchte. Aber für heute noch, was ich nicht vermissen möchte, ist, was sind denn die größten Mythen oder die größten Verbrechen, will ich schon mal sagen, welche in dieser Zeit, in den letzten 100 Jahren der Gesangspädagogik, leider einen viralen Lauf genommen haben. Aber mit den Fakten, die wir aus der Wissenschaft wissen, nichts zu tun haben.
Ja, also die Irrtümer ganz folgerichtig, die sind alle Dinge, die dem zuwiderlaufen, was wir heute in unserer kleinen Diskussion besprochen haben. Und jetzt denke ich gleich wieder an die Verortung. Ja, wo stellen wir uns jetzt unser Musikinstrument vor? Also dieses Horn, ja, dieses Blasinstrument, hornförmig zwischen Stimmlippen und Mund, ne? Denn viele Irrtümer, haben wir gesehen, sind ganz natürlich. Aber einer der größten Fehler ist es, solche Irrtümer und pädagogische Sackgassen aus Verlegenheit nicht zuzugeben als Lehrer. Das ist natürlich nicht einfach, aber die Studenten werden einen Lehrer bevorzugen, der sagt, ich bin immer am neuen Stand unseres gesangspädagogischen Wissens und ich sage jetzt etwas, was ich zugeben muss. Ich habe jetzt etwas mit dir gearbeitet, das jetzt nicht grundfalsch das Gegenteil sein muss von dem, was richtig ist. Nehmen wir gerade wieder Thema Zungenstellung, aber was wir jetzt noch besser unterrichten müssen und können. Ja, das ist alles besser, als weiter und weiter zu versuchen, so wie es geschieht, diese Fehler und Sackgassen mit weiteren Argumenten zu untermauern. Denn wir wissen aus der Politik, dass es für alles Argumente gibt, auch immer fürs Gegenteil. Ich höre von Schulen zum Beispiel, die den Studenten bei Prüfungen die Behauptung verbieten, dass die Zunge eine aktive Rolle spielt bei der Resonanz und wie wir heute wissen, eben ganz besonders auch bei der Phonation als Miterzeuger, als Co-Creator, wie es so schön heißt, of Sound. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das sind die Dinge, über die wir eigentlich jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben.
Ja, ich finde auch, so weil ich mir dann natürlich auch Gedanken gemacht habe, was würde ich mir wünschen für die GesangspädagogInnen von heute und morgen? Wir haben ja nach Ende des Studiums keine Verpflichtung zur Weiterbildung. Das heißt, wir sind fertig mit dem Studium und können so die nächsten 50, 60 Jahre quasi unterrichten. Und wenn man sich die Schüler, also wenn die Schüler einfach kommen, dann wird ja einfach so unterrichtet, wie man halt so denkt, ja. Und dann läuft man schnell mal in Sackgassen, aber es gibt ja doch Pädagoginnen unter uns, die da jetzt nicht so viel ja, Mut, ja, teilweise auch Zeit oder Kraftaufwand betreiben wollen und sich da weiterbilden. Jetzt würde ich mir wünschen für alle SängerInnen und eben Gesangspädagoginnen von morgen, dass es sowas wie eine Weiterbildungspflicht zumindest jährlich oder alle 2 Jahre, was es sich gibt, wie es ist, zum Beispiel auch im Arztbereich, oder?
Ja,
Wie
so
wäre
ist
das?
das. Und wir kennen es ja auch von den Lehrern in den allgemeinen Schulen. Da haben wir doch alle, wenn wir an unsere Zeit als Schüler zurückdenken, haben wir beides erlebt. Wir haben Leute erlebt, die ehrlich gesagt haben, ja, das entzieht sich jetzt meinem Wissen und ich werde das genauer aufarbeiten und ich versuche euch das in der nächsten Stunde besser zu erklären. Da hatten wir wesentlich mehr Hochachtung eigentlich dafür und hatten das Gefühl, beim Wissenserwerb bei einem Prozess dabei zu sein und keiner Sackgasse, keinem Ende. Das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. Und wir werden Gott sei Dank in den nächsten 10 Jahren und in den nächsten 20 Jahren neue Dinge wieder wissen, die wir heute nicht so genau wissen. Aber die entscheidenden Dinge, also die Wechsel der akustischen Register abhängig jeweils von dem Vokal, den wir singen, und die anderen Dinge, die wir heute bisschen eingehender besprochen haben, die sind ausreichend abgesichert, sodass niemand kommen kann, kein Gesangsprofessor von irgendeiner Universität und behaupten, ja, das mit der Resonanz und mit der Akustik der Singstimme, da tun es Forschen, aber sie wissen noch nichts. Wer das sagt, der macht sich's wirklich zu leicht und ich will jetzt keine Empfehlung ausgeben, aber ich glaube, man spürt die Empfehlung.
Hubert, was würdest du den SängerInnen empfehlen, wenn sie eine langfristige Karriere in diesem Beruf anstreben?
Das ist eigentlich die einfachste Frage, aber die ist sehr schwer wirklich zu erfüllen. Also, die Antwort ist, vermeide die Formulierungen mit dem Wörtchen zu. Zu lang zu singen, zu hoch, zu laut, zu oft und vor allem zu früh, zu schwierige Dinge, weil dann werden die schwierigen Dinge natürlich mit Mitteln erzwungen. Ich will nicht sagen erquetscht, aber erzwungen. Jeder weiß, was ich damit meine, die man dann schwer wieder wegbekommt. Ja, also wer zu früh schwierige Sachen singt, gewöhnt sich Dinge an, die man ganz schwer wieder wegkriegt. Also lieber da nicht zu früh schwere Sachen. Diese verschiedenen Zus, wie man es nennt, die unbedingt vermeiden.
Das ist super gesagt. Das kann man sich sehr gut merken. So, super. Ja, und meine letzten zwei Fragen, und die muss ich einfach all meinen Interviewgästen stellen. Die erste Frage ist, welche Gesangsübung ist deine liebste? Also, wenn du jetzt eine machst, welche ist es?
Ja, also da gibt es natürlich zu viele. Es sind alle die, die sich mit diesen neuen Erkenntnissen natürlich befassen, ja, weil wir doch glücklich sind, dass wir den Passaggio jetzt wirklich gut und besser als je bewältigen können mit dem heutigen Wissen. Natürlich würde ich jetzt einmal eine Übung angeben unter vielen, die ich anwende, aber versuche zwischen Ober- und Untervokal, also das ist die erste und die zweite Resonanz unseres Vokaltrakts, nur durch Veränderung der Zungenposition zu verändern, ohne den Mund und dieses Horn, von dem ich sprach, das unser Instrument ist zwischen den Stimmlippen und den Lippen des Mundes, ohne da sonst etwas außer der Zungenposition zu verändern. Die würde ich auch gern mit den Professoren machen, die Übung, die behaupten, dass die Zungenposition eben keine Rolle spielt. Und dabei kann man auch ganz gut die Artikulation, das kann man auch mit anderen Übungen, aber mit dem kann man ganz gut die Phonation von der Artikulation trennen. Und das ist wieder ganz wichtig für eine freie Kehle über den ganzen Stimmumfang.
Hat auch eine besondere Bedeutung für Popularsängerinnen. Das habe ich
Ja.
dann auch herausgefunden. Weil das am Anfang habe
Ja.
ich mir gedacht, oh, ist das ein klassisches Ding? Aber nein, das geht wirklich auf alle, trifft einfach alle SängerInnen.
Ja, das mit der Mundform soll sich nur jetzt jeder mal vorstellen. Ja, die Amerikaner, die eben jetzt in den, oder auch die Engländer, die führend sind in vielen dieser Pop und modernen, ja, Rhythm and Blues und na, die Broadway und so weiter, da gibt es ganz führende Pädagogen und auch Sänger. Und wenn man sieht, dass sie kaum die Mundform ändern, weil sie doch ja keine Üs und Ös und ganz wenig Rundungen haben, auch bei O und U. Wenn man das sieht, ja, womit kann es nur gemacht werden? Natürlich nur mit der Zunge.
Ja. Welche drei Stücke empfiehlst du uns zum Anhören und warum?
Jetzt kommt eine Riesenenttäuschung für dich.
Oh nein,
Ja, wirklich,
jetzt kommen 30 Stück.
auch weil es keinen perfekten Sänger gibt. Und der zweite Grund ist, ich halte es für einen Fehler, da Einfluss zu nehmen, bevor man einen Sänger gut kennt. Ja, ich empfehle immer Folgendes: Hört immer wieder eure Lieblingssänger. Ja, die sind nämlich meistens alle gut. Ja, und die haben meistens eine offene Kehle und eine freie Stimmproduktion, sonst wären es nicht die Lieblingssänger, und hört sie in allem, was ihnen gut liegt, und dann aber auch in dem, was ihnen vielleicht weniger gut liegt. Im Klassischen ist es leicht auszumachen, weil man kann nicht jedes Fach bedienen. Aber auch im Modernen gibt es immer wieder Lieder, die gefallen dann besser von dem und wieder weniger gut von dem, obwohl das ein Lieblingssänger ist. So lange, bis ihr darauf kommt, was deren Stärken oder auch vielleicht deren Schwächen sind. Und dann mit zunehmender Stimmbildung der eigenen Stimme und zunehmendem Verständnis. Ja, das kommt dann nämlich, und man hört sich die paar Jahre später wieder an. Welche Schwächen des Sängers, der Sängerin beruhen nur auf physischen Grenzen? Ja, weil jede Stimme Grenzen hat, nicht nur im Stimmumfang. Ja, und welche beruhen auf Stimmfehlern? Das ist der einzige Sinn, sich immer wieder Sänger anzuhören. Und jetzt etwas vorzugeben, ja, davon halte ich deshalb nichts, weil das auch wieder nur meine eigenen Vorlieben darstellt. Und auch, es muss auch gar nicht unbedingt die beste gesangstechnische Ausführung sein, die ich da sage. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand mit mir arbeitet und hat jetzt neulich, das kommt oft vor, war eine Sängerin bei mir, die Schwierigkeiten hat, dann auch in der Höhe, in der Kopfstimme mal einen leisen Ton zu singen, nicht immer nur sehr laut und schrill in der Höhe zu singen, dann kann ich eine Sängerin empfehlen. Oder ich kann einen Sänger empfehlen, der eben für Männer als Vorbild gilt, aber immer passend zu dem, mit dem ich gerade arbeite. Und es ist besser, Lieblingssänger von denen zu nehmen und nicht von mir. Das würde ich jedem Lehrer raten, aus den angegebenen Gründen. Den perfekten Sänger gibt es nicht.
Schön gesagt. Hubert, danke. Danke für die Beantwortung, ja, aller Fragen, die ich mir tatsächlich hier aufgeschrieben habe. Und dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal für uns wirklich nochmal in die Tiefe zu gehen. Und ja, gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest?
Ja, ich würde sagen, es gibt nichts Schöneres als singen, aber weil es so ein schwerer Beruf ist, siehe der Beginn unseres kleinen Interviews, ja, das ist einer der schwersten Berufe. Also man muss es nicht unbedingt professionell machen. Denn ähnlich wie beim Sport gibt es Leute, die haben eben eine gewisse Robustheit, ja. in ihrer Physis. Andere wieder, wir kennen das ja von den Skifahrern oder von den Fußballern, die sind schon das dritte Mal am Kreuzbandel operiert oder so irgendwas. Und da ist es, das sind alles sehr extreme Arten, eben sein Berufsleben zu verbringen. Und man sollte ermutigen, singen ist so etwas Schönes, ist so etwas Wichtiges in unserem Leben, sodass wir auch das Menschen unbedingt empfehlen sollen, die nicht unbedingt primär die Stimme professionell nutzen möchten oder können. Es ist kein Entweder-oder. Ja.
Ja, total. Kann ich nur unterstreichen, finde ich auch. Ja, Hubert, dann noch einmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich auch bei allen ZuhörerInnen, die jetzt hier bis zum Schluss tapfer geblieben sind und zugehört haben. Also, ich hoffe, ihr könnt hier wirklich viel, viel mitnehmen. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank, Hubert, nochmal und auch dir eine
Danke auch.
schöne Woche.
Danke auch und alles Gute und viel Freude weiter beim Singen und beim Unterrichten. Euch allen.
Danke. Outtake. Also, ich weiß, es sind jetzt ganz viele Begriffe gefallen, die du vielleicht noch nicht kennst, wo du sagst, wow, die sind jetzt ganz, ganz weit weg von mir, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, das würde Jahre dauern, das zu lernen. Ich kann dir garantieren, es dauert keine Jahre. Ich habe hier zwei LehrerInnen in Weiterbildung, die jetzt nach wenigen Monaten, ja, Wochen könnte man sagen, bereits wissen, um was es geht. Natürlich, um das zu erarbeiten, selber mal zu hören. Das dauert ein wenig, aber es lohnt sich dermaßen, denn so schnell und so gute Ziele in so kurzer Zeit zu erreichen, finde ich, habe ich bis jetzt noch nie so gesehen, wie seitdem ich eben mit Resonanzarbeit hier wirklich mit den SchülerInnen arbeite. Das heißt, es lohnt sich, da auch wirklich dran zu bleiben und nicht zu sagen, oh, das klingt viel zu kompliziert, denn so kompliziert ist das gar nicht. Und wie Hubert auch hier sagt, ich kann hier nur nochmals das Ganze unterstreichen, weil falls du Gesangspädagogin bist, hier nochmal diese Arbeiten von Ken Bozeman oder eben den anderen Namen, Carrie Obert, die er auch genannt hat, aufzugreifen. Wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, das ist mir jetzt viel zu weit und das werde ich auch nicht verstehen, mein Englisch ist nicht so gut, melde dich wirklich gerne bei mir. Ich biete eben diese Weiterbildungen an. Ich erkläre dir gerne alles in sehr einfachen Begriffen, auch wirklich Schritt für Schritt, da nichts zu überstürzen und wirklich auch gut hören und produzieren zu lernen. Also, das soll jetzt aber keine Eigenwerbung in dem Sinne sein, sondern hier mehr eine Ermunterung an dich, da wirklich nochmal einzutauchen, egal ob du Sängerin oder Gesangspädagogin bist. Also dann, ich hoffe, es hat dir diese Podcast-Folge gefallen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte gib mir eine 5-Sterne-Bewertung. Ich würde mich extrem darüber freuen und es motiviert mich natürlich jeder Daumen hoch, jedes Herzchen, alles, was, ja, was von dir kommt. Also dann, ich wünsche nochmal eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.